Das ist eine Politik, die wir auch nicht mittragen und deswegen dagegen sind. Mehr mache ich nicht.
Eben, aber das Problem ist, also wir sind uns ja sicher einig, dass die jeweils modernen repressiven Vorlagen und Tendenzen bekämpft werden müssen. Und wir sind mit dir völlig einig, dass das jetzt konkret die Zwangspsychiatrisierung in einem Zusammenhang steht zu sozialen Bekämpfung, Gehirnwäsche bis hin dann irgendwann zu Ausmerzen, zum Beispiel von Junkies. Aber unser Problem ist eben nicht, unser Interesse ist nicht, wie du das gesagt hast, primär, dass die Vorlage runterfällt, zugunsten von einer unheiligen Allianz von Wertkonservativen, Alternativen, was weiß ich was. Sondern unser Interesse ist, dass bei jedem Angriff, der von dem System kommt, und wo wir allerdings nicht so glauben, dass so naturwüchsig, spontan und ganz widersprüchlich einmal findet, Sepp, und dann haben sie dort wieder einen Widerspruch, was sie gerade das Gegenteil findet oder so. Also, und das glauben wir schon nicht. Also da glaube ich schon an eine konzertiertere Sache, eine planmäßigere, überleitere Angelegenheit. Aber unser Interesse, um zurückzukommen, ist grundsätzlich, dass bei jedem repressiven Angriff auf Fehlerebene, dass er auch kommt, ein revolutionäres Bewusstsein geschaffen wird, um das mal so zu sagen. Das heisst, dass man nicht primär das innerhalb von einer Systemallianz die eine Variante von Unterdrückung der anderen vorzogen wird, weil die SEP dann vielleicht ein bisschen weniger heavy ist, oder was weiß ich, sondern dass die Leute und immer mehr Leute anfangen zu schnallen, das Prinzip von dem Angriff verläuft und die Multidimensionalität auch von einem Angriff, eben wo sowohl eine Betonung von Familie wie eine Ausschaltung von Familie bestens in sich vereinigt. Also unser Interesse ist, dass Widerstand entsteht gegen den Gesamtangriff und nicht innerhalb eines Systems, weil das setzt du ja voraus mit deinen bündnistaktischen Allianzen. Varianten von Unterdrückung und von Herrschaftsstabilisierung ausgespielt werden gegeneinander. Das ist doch der Unterschied.
Also ich möchte auch dazu vielleicht gerade etwas sagen, also anknüpfen bei dieser Planmäßigkeit vom Vorgehen von der Macht, wo du ziemlich unterstreichst. Oder? Also, da muss man vielleicht von mir aus gesehen schon auch noch ein bisschen differenzieren, in welchem gesellschaftlichen Sektor. Also ich würde jetzt behaupten, nochmal in dieser Diskussion, es gibt wesentliche Unterschiede in den einzelnen Sektoren von dieser Gesellschaft. Und mit Sektor meine ich bei den verschiedenen Ebenen, wo Kämpfe stattfinden. Oder? Und die Psychiatrisierung oder Zwangspsychiatrisierung ist, glaube ich, eben auch von der Macht aus gesehen irgendwo ein Nebenkriegsschauplatz im Rahmen von der Reproduktion von dieser Gesellschaft. Und so kennst du ganz andere Nebenkriegsschauplätze auch aufzählen jetzt, oder könnte ich aufzählen, glaube ich, wo du eben siehst, dass die Interessen von der Macht, etwas nahtlos, widerspruchsfrei durchzuziehen, nicht so klar deutlich ist. Also das Primäre ist bei der Psychiatrie das, es ist ein Mittel von der Herrschaftsausübung, oder? Das sind wir uns einig, glaube ich. Und dann gibt es aber eben, wie das vermittelt wird, Widersprüche in dem Ganzen, oder? Und weil das nicht ein Hauptwiderspruch ist, die Frage von der Psychiatrie, also wie Macht die Psychiatrie mit der Psychiatrie umgeht und das umsetzt als Herrschaftsmittel, oder? Würde ich jetzt behaupten, es gibt da Widersprüche. Und dann noch zum anderen, dass du sagst, euer Ziel sei nicht primär die Abstimmung zu gewinnen, sondern quasi ein revolutionäres Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, dort habe ich auch gewisse Differenzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, uns geht es nur darum, Abstimmungen zu gewinnen und quasi die ideologische den ideologischen Angriff einfach zu vernachlässigen, oder? Aber ich würde einfach sagen, aus der Geschichte, seit irgendwie die Neue Linke entstanden ist, war immer ein bisschen das gewesen, man hat im ideologischen Bereich oder im Überbau umgestochert, oder? Ein bisschen. Und die Erfahrung ist für mich auch ein bisschen die gewesen, man hat immer wieder Abstimmungen verloren und man hat auch nicht nur Abstimmungen verloren, sondern man hat auch Kämpfe verloren und Bewegungen haben aufs Dach bekommen. Und ich glaube, bei dieser zersplitterten Linken, die wir mindestens mal in Zürich haben, ich will es nicht unbedingt auf die ganze Schweiz ausdehnen, aber mindestens in Zürich, ist irgendwo von mir aus gesehen das Moment wichtig, dass man auch wieder mal etwas gönnt, oder? Und sei es nur eine Abstimmung. Und darum mache ich mich natürlich auch immer wieder stark in solchen Kämpfen. Das ist sehr eine individuelle Einschätzung. Also ihr könnt die jetzt auch zusammenschlagen, nachher, wenn ihr wieder dran seid. Aber ich glaube schon, Niederlagen haben wir immer wieder erlebt. Und wir haben immer wieder aufs Dach bekommen.
Wir haben auch ein paar Abstimmungssiege erlebt.
Ja, richtig.
Und
ja.
Die haben jetzt auch nicht die grosse Änderung gebracht.
Nein, aber immer, ich will nur das sagen, die Stimmung ist relativ bei vielen Leuten, die du könntest ansprechen, relativ desperat, oder? Man kann nicht viel machen und das ist irgendwie, wird vermittelt überall und alles, was irgendwie ein kleiner Sieg kann sein, finde ich gut, oder?
Ja, aber das Problem ist doch, also ich finde, Jan hat das klar angesprochen vorher. Wenn man jetzt, ich weiß nicht, die Stimmung zu heben, dass man wieder mal eine Abstimmung gönnt. Nicht, dass ich froh bin, wenn bei jeder Abstimmung die offen, scharf, reaktionäre Variante sich durchsetzt. Das dürfte klar sein. Aber wenn man die Stimmung per Abstimmungserfolg will heben und gleichzeitig zum Beispiel zentrale Inhalte von einer Frauenbewegung unter den Tisch wischt und liquidiert, wie das, und nicht nur von der Frauenbewegung, aber das ist ein zentraler Teil, wie das bei einer unkritischen Bejahung von Familien oder Übernahme von Familien als etwas Positives der Fall ist. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn nachher der sogenannte zersplitterte oder desolate Linke rum ist. Das ist doch gerade Liquidierung von Inhalt. Und das andere, was ich noch will sagen, ist, ihr reitet scheig auf diesen Widerspruch um, wo durch den Prozess von Herrschaftsausübung, von Strukturwandlung und so weiter produziert wird. Ich sage nicht, die Widersprüche gibt es nicht. Ich sage nicht, es gibt eine einheitliche Sache vom hinterletzten Quartier Sozialdemokrat bis hin zum Bankverein offen als Konzept vom Angriff. Ich sage einfach, die Widersprüche sind für uns absolut sekundär und nur interessant, wenn man sie von einer radikalen Position aus kann irgendwie aufgreifen. Und wenn man aber Widersprüche postuliert, die quasi per se irgendwelche Freiräume öffnet. Widersprüche, die eben entstanden sind durch Herrschaftswandlungen. Dann glaube ich, dass man teilnimmt an dem, was als Engineering of Consent, hoffe ich langsam ein bisschen Begriff geworden ist. Das heisst, Engineering of Consent, eben das System Scheinwidersprüche produziert, um von den realen Konflikten abzulenken, beziehungsweise die zu liquidieren, nicht nur abzulenken. Und dass je heftiger die Diskussion und die Scheinwidersprüche geführt wird, desto mehr die wirklich zentralen Fragen untergehen. Da gibt es massenhaft Beispiele. Und also eins ist zum Beispiel die Diskussion um Sterbehilfe, um Verwandtsgebiete anzupacken, wo Diskussion meistens so geführt wird für den medizinischen Fortschritt, das heisst, die Leute an den Schläuchen leiden lassen, oder eben für aktive oder passive Sterbehilfe, um wird mit dem Leiden der Leute argumentiert, man soll sie sterben lassen. Und das ist genau, und das ist ein Musterbeispiel von Engineering of Consent. Weil das reale Problem ist, dass beides Facetten sind von diesem System. Die Leute leiden lassen, zwecks Fortschritt, zwecks Untersuchungen und so weiter. Und gleichzeitig hat das System schon längst in der Tasche Leute, die irgendwie als lebensunwert gelten, das sind nicht nur Behinderte, das sind zum Beispiel eben Alte, die nicht mehr produktiv sind, langsam abzerpeln. Und Sterbehilfe ist klar, dass das in so eine Richtung geht. Und das ist bei uns in der Schweiz kommt das jetzt teilweise erst so langsam offen. Oder? Aber in den USA gibt es nationale Politiker, die den Alten empfehlen, sie sollen doch einfach abkratzen, statt noch ins Spital zu gehen. Sie sind eine volkswirtschaftliche Belastung. Und das sind Tendenzen, die am Kommen sind. Oder? Und wir sagen, all die Widersprüche, die oben sind, muss man von einer radikalen Position aus irgendwie verstehen, die radikale Position. Das heisst unter anderem auch, dass man jetzt nicht Bewegungen wie eine Frauenbewegung, die zur Familie etwas zu sagen kann, liquidiert und dann mit ihren Inhalt gar nicht mehr erwähnt und die Familie nur noch als irgendetwas so quasi Subsistenzartiges, das gegen das Verwertungsinteresse von dem System ist, begreift. Nicht, dass der Aspekt nicht auch vorhanden ist, aber.
Nee, das ist ja die Frage von der Abstimmungskampagne. Es gibt ja nicht einfach eine Abstimmungskampagne, die alles abdeckt. Ja. In einer Abstimmungskampagne gibt es ja verschiedene Diskurse, die Platz haben. Also ich würde das mal rundweg in Frage stellen. Da wird der Anliegen von der Frauenbewegung liquidiert. Es wird überhaupt nicht liquidiert. Ich habe jetzt in diesem Votum zwei, drei Schwerpunkte gesetzt, die sich herausstellen können. Widersprechen. Gewisse andere Schwerpunkte, die von anderen gesetzt werden. Da gibt es eine spannende Diskussion. Wo muss man etwas zurücknehmen? Wo muss man das mehr forcieren? Aber ich weigere mir schon mal von der Vorstellung auszugehen, es gibt quasi einen richtigen Abstimmungsdiskurs. Und was aus diesem Raster fällt, ist quasi eine Liquidierung von Bewegungen, die man ist. Es ist ja selbstverständlich allen, die an einem Abstimmungskampf oder im weitesten Sinne an einem Kampf um Schaffen von revolutionärem Bewusstsein oder was auch immer beteiligt sind, unbenommen ihre eigenen Positionen einzubringen. Und es ist sicher so, dass es keine einheitliche Position gibt, die quasi total alle Schattierungen abdeckt. Nicht ein anderes Beispiel, jetzt haben wir die Abstimmungen überhaken.
Das ist ja nicht der Anspruch.
Und dort ist es selbstverständlich, dass wir auch werden auf die Widersprüche eingehen, was sich beispielsweise heute ergeben, im Zusammenhang mit dem, wo man quasi als neue Variante vom Strafvollzug diskutiert. Aber wenn wir versuchen aufzuzeigen, dass eigenartigerweise an dem Punkt, wo man die Zellenzahl erhöht, wo offensichtlich darauf angelegt ist, Zellen, respektive Platz zu schaffen für Untersuchungshäftlinge, dass man dort aufzeigt, dass es doch komisch ist, dass alle, vor allem auch von bürgerlichen Parteien, heute von neuen Strafvollzugsvarianten reden und gleichzeitig wird die Zellenzahl erhöht. Also muss eine gewisse Absicht dahinter sein. Jetzt kann man sagen, ja, halt, das dürfen die gar nicht machen. Denn sobald ihr überhaupt auf die neuen Strafvollzugsformen zu reden kommen, die in die quasi Akzeptanz schaffen für die Strafvollzugsform. Davon ist überhaupt keine Rede. So, wir zeigen nur auf, in welchem Spannungsfeld überhaupt heute beispielsweise konkrete Vorlage wie die vom Bezirksgefängnis Horgen versucht durchgesetzt zu werden. Und was mir jetzt irgendwie doch der Ausgangspunkt scheint von dieser Diskussion. Also für mich sind die Diskussionen, die laufen, viel vielfältig. Es gibt gar keine einheitliche Diskussion, wo eine Position, die richtig ist, wo man muss sagen, das ist jetzt das, was gesagt werden muss. Sondern irgendwie sind doch alle Beteiligten aufgefordert, ihre spezifischen Positionen einzubringen. Eine gewisse Vielfalt schaffen in einer Abstimmungsauseinandersetzung. Und tatsächlich die Diskussion, wie sie heute ansatzweise geführt werden, tatsächlich in einen Abstimmungskampf reinzutragen. Es ist doch absurd, jetzt denen, die ganz spezifisch im Moment hervorheben, jetzt den Vorwurf zu machen, weil sie die Momente hervorgehoben werden, sind sie quasi die Liquidatoren von denen, die andere Sachen im Vordergrund schieben. Und dann ist ja der Opportunismusvorwurf, der immer ein bisschen im Raum steht. Das heisst immer, ihr geht auf Stimmenfang aus. Ich bin in dem Sinne Peter seiner Meinung. Wenn wir einen Abstimmungskampf führen, geht es ja darum, eine Mobilisierung zu machen, die verhindert, dass eine Vorlage durchkommt. Mindestens eine solche, was nämlich unter dem Strich darauf ankommt, ob beispielsweise so eine Gesetzesänderung durchkommt oder nicht. Oder es darauf ankommt, ob beispielsweise in Haken mehr Zellen stehen als vorher. Also habe ich doch ein gewisses Interesse, meine Argumente so zu vermitteln, dass in Anführungszeichen ein normaler Mensch einsichtig kann sagen, das ist etwas, was ich mit guten Treue finde, da bin ich auch dagegen.
Ja, also da ist dann zum Beispiel mal in einem früheren Papier vom Neubaukomitee auftaucht, wie viel, und es sind 400'000 Franken, die da in Zellen sollen, pro Zelle sollen ausgegeben werden. Und das, ist ja, das kann ja nur so formuliert sein, dass es halt die Hotelgegner von der nationalen Aktion und der Rechte, die finden, jeder Franken, den man für die Strafgefangenen ausgibt, ist einer zu viel, kann angesprochen werden damit. Weil ob jetzt 200'000 oder 400'000 in die Todesmaschinen investiert werden, ist im Prinzip für eine linke, radikale Position völlig irrelevant. Aber ich würde jetzt vorschlagen, dass wir schnell eine Musik machen und eben nachher vielleicht auf die... Aber also wir setzen genau dort ein wieder nach der nächsten Musik.
Musik haben Jacobites gemacht und wir haben sie gehört, wenn der Rain comes.
Also ich würde noch etwas aufgreifen, Dani, was du vorher gesagt hast, was mich schon erstaunt, dass du das sagst, nämlich jetzt im Zusammenhang mit Horgen. Dass du sagst, die Zellenvergrößerung, also die Vergrößerung der Anzahl Zellen durch die verschiedenen Neubauprojekte, sogenannte neue Vollzugskonzepte gegenüberstellen, als ein Widerspruch oder etwas, das nicht unter einen Hut zu kommen ist. Also das verstand ich jetzt effektiv nicht, dass du das sagst, weil du hast in meinen Augen dich schon völlig klar zu dem Thema anders geäußert. Also der Begriff vom differenzierten Strafvollzug, vom Stufenstrafvollzug, wo man von der Vernichtungshaft in Isolationstrakt bis hin zu den Formen von Halbfreiheit, von Zwangsarbeit statt Knast zum Beispiel.
Ja. Also das ist ja eine Diskussion, eben. Zum Beispiel Bussen, oder ja. In Deutschland Bussensätze einführen, Tagessätze, ja. Etc.
Eben, so Sachen meine ich jetzt mit Zwangsarbeit, dass das doch absolut kein Widerspruch in sich ist, sondern also krass geht es fast nicht mehr, mehrere Aspekte von einer Palette von repressiven Entwicklungen, die alle höchst koordiniert und integriert ablaufen. Und dann ist doch eure Sache, wenn ihr jetzt beim Bezirksgefängnis Horgen ein Referendum macht, möglichst zu vermitteln, dass das neue Bezirksgefängnis Horgen eben nicht etwas Altes ist, quasi so etwas archaisches, repressives, was sie hier machen und gar nicht so modern. Und jetzt haben wir es doch viel liberaler diskutiert, gerade kürzlich im Kantonsrat und so. Sondern dass das wirklich einfach zwei Seiten von der gleichen Münze sind.
Nein, das ist ein bisschen. Ich habe gesagt, gerade der Umstand, dass die Zellenzahlerweiterung in Horgen gleicher Zeitpunkt erfolgt, wo die Alternativen oder sogenannte Alternativen oder wie auch immer Strafvollzugsformen forciert werden, was übrigens ganz spezifischen Grund hat, auf den kann ich nachher reingehen, zeigt ja, dass in erster Linie eine Platzvermehrung für Untersuchungshäftlinge angestrebt wird. Und ich sage ja nur, der Hinweis, es ist nicht in dem Sinne Widerspruch, du hast ja recht, auf das Programm, das heute läuft, zeigt, dass das Argument, das die Gegner vorbringen, es hat nämlich gar nichts zu tun, die Bezirksgefängnisreform in Anführungszeichen mit der Untersuchungshaft schon nur durch das Argument kann widerlegt werden. Jetzt zum anderen, das ist ja klar, warum das Programm heute läuft, von den sogenannten Alternativvollzügen. Das ist ja deswegen, weil offenbar, beispielsweise auch im Feld von Verkehrsdelikten und so weiter, quasi der Strafvollzug für die Gesellschaft selber und die Funktion, die der Strafvollzug hat, nämlich einen ganz bestimmten Typ von Delinquenten zu arbeiten, nicht mehr sehr ergiebig ist. Das heisst, der Strafvollzug ist bei einem ganz bestimmten Typ von Leuten, die beispielsweise wegen Verkehrsdelikt in den Knast kommen, beispielsweise in Affolter gewesen sind, könnte zu einem Bumerang werden, wenn in der Differenzierung gemacht wird, dass beispielsweise bei Verkehrsdelikten und anderen Delikten eine Auslagerung stattfindet und der harte Strafvollzug, wie du das genannt hast, sich quasi konzentriert auf die Leute, die die Aussonderung überhaupt ein ergiebiges Moment ist für das System selber. Aber ich glaube, dass gerade die ganze Diskussion um die Strafreform, sogenannte Strafreform, doch eine ergiebige Plattform gibt, wo man eben auch mit den Argumenten von den Befürwortern von diesen Gefängnisneubauten tatsächlich kann spielen, oder?
Also solltest du das vielleicht noch ein bisschen erklären, was jetzt mit der Delinquenz meinst, oder? Also so wie ich dich verstanden habe, geht es ja darum, dass das hast du immer gesagt, auch im Zusammenhang mit der Regensdorf-Abstimmung, der Diskurs um Delinquenz, oder? Dass der Staat gewisse Delinquenten muss schaffen. Also als Mahnmal oder als Flammenschrift werden dann nicht so wie die. Und wenn sich jetzt eben, darum bringst du das mit dem Verkehrsdelikt, oder? Wenn sich das so dann konkret ergibt, dass einfach jeder, der das zweite Mal betrunken Auto fährt, muss eine unbedingte Strafe abhocken. Dann nimmt das wird das zu einem Massenphänomen. Und der Delinquent als solcher kann nicht mehr erklärt werden. An dem, oder? Das ist, glaube ich, deine Argumentation. Gut.
Ja, aber was ich nicht verstanden ist die Begierde, sich immer auf das Argument von einem Teil von unseren Gegnern einzulassen. Ich fände es viel interessanter, eigene Argumente zu entwickeln, die eben gegen den ganzen repressiven Rahmen vom Trakt bis zu den, du hast dann gesagt, sogenannten alternativen Modellen eine reale Alternative setzt oder versucht zu setzen. Und die heisst, und das heisst dann sowohl, dass man sich überlegt, wo sind die Sabotierungsmöglichkeiten von dieser ganzen Palette, wie auch die politischen Fragen eben, wegen was für Inhalt, wegen was für Lebensweisen sind wir betroffen, werden wir jetzt knastspezifisch unterdrückt. Das ist doch die interessante Diskussion und nicht irgendeine CVP-Politiker und da, was die Freisinn sagt und umgekehrt.
Nein, das ist ja nicht die Frage umgekehrt, sondern die Frage, was schließt sich aus? Ja, wenn ich einen Abstimmungskampf führe, würde ich ja mit allen möglichen Argumenten spielen, sie ins Feld bringen, Widersprüche aufzeigen, Ergänzungen aufzeigen, versuchen möglichst viele Leute mit meinen Argumenten ansprechen, auch Leute, die in einem engeren Sinn vielleicht mit meiner Argumentation gar nicht einverstanden sind, aber ihnen aufzeigen, es gibt selbst sogar von deinen Interessen, die in vielen Punkten mit meinen anders gelagert sind, gute Gründe, dass du so einen Gefängnisbau wie Hagen ablehnst.
Ja,
und mehr geht es nicht.
Aber wenn du dann zum Beispiel eben, um das zu erreichen, einen anderen Teil von diesem Angriff wie positiv als Argument benutzt, unterstützt du den anderen Teil von diesem Angriff. Das ist doch der Basisfakt. Also wenn du dann alternative Modelle von Repression, von Gesellschaft, Verwaltung und Kontrolle und Zwang dem entgegensetzt, ist jetzt dem spezifischen Zellenausbau in Horgen, dann bist du doch befangen und aktiv beteiligt eben an reaktionärer Politik, weil die Herrschenden, die verstehen es durchaus, uns verschiedene Aspekte zur Verfügung zu stellen, wo wir ein bisschen auf die Spielwiese dürfen und in ihrem Sinn aktiv sind am Schluss. Das ist das Problem.
Nein, was heißt aktiv? Also nur schnell, aktiv.
Ja, mit deinem Abstimmungskampf.
Nein, ich propagiere doch überhaupt nicht. Also das klingt jetzt wieder so, wie wenn ich jetzt auftrete und sage, ja nein, wir sind jetzt gegen die herkömmlichen Gefängnisse, die haben ihre Funktion nicht mehr erfüllt, wir müssen jetzt andere Gefängnisse schaffen, wir müssen die Reformen schaffen, ich propagiere überhaupt nicht. Ich mache keine Vorstöße für alternative Gefängnisreformen. Ich sage nur, der Diskurs steht im Raum, also benutzen zu meinen Gunsten. Mehr sage ich nicht. Und ich fände es unnötig, den Diskurs, der im Raum steht, nicht zu meinen Gunsten zu benutzen. Dann überlohne ich nämlich den anderen Feld, wo ich durchaus auch umgekehrt zu meinen Gunsten kann übernehmen kann.
Die Freiheit vom Alberon Parisien.
Was von?
Vom Alberon Parisien ist das auf einer anderen Ebene, oder?
Da kommen wir jetzt nicht raus, was ich meine.
Ja, sie werfen uns diverse Knochen an, oder? Und wir, genau, und wir sollen am einen knacken, der ein bisschen besser schmeckt als am anderen.
Also Engineering of Consent, ja, ist einfach der Vorwurf, oder?
Also, da würde ich jetzt vielleicht noch grundsätzlicher werden. Ich weiß nicht, wie weit du angesprochen bist, das dunkelt mich an sich auch, aber es richtet sich jetzt spezifisch an dich, weil du Politiker von der Poch bist. Also mir ist so in der letzten Zeit aufgefallen, so ein paar Stellungsnahmen von Poch als Partei oder einzelne Vertreterinnen oder Vertreter von der Poch, die alle in die Richtung gehen von dem Konsensmanagement. Also, und wo ich glaube, dass es einen Zusammenhang hat, eben einen inhaltlichen, engen Zusammenhang zu dem Thema, das wir jetzt diskutieren. Also das ist zum Beispiel die berüchtigte Unterschrift von der Poch-Nationalrätin Anita Fetz unter eine gemeinsame Erklärung zur Asylpolitik von allen Basler Parlamentariern, Nationalparlamentarier und Parlamentarierinnen. Du hast im Weiteren gerade bei der Diskussion von der zweiten Asylgesetzrevision ist mir extrem aufgestoßen, das Eintretensvotum von der Poch zu dieser Diskussion drin gegipfelt hat, zu sagen, dass die Asylgesetzrevision sei überflüssig. Das heisst, das Problem ist da natürlich mit den AsylantInnen, aber man müssen es jetzt sicher nicht verschärfen, es ist anders im Griff zu haben. Dafür hat der Poch im Nationalrat verschlafen, dass zum Beispiel mit der zweiten Asylgesetzrevision ein aktives Stück Gesamtverteidigung vorantrieben wird. Das ist nicht von niemandem je thematisiert worden.
Kannst du noch sagen, was mit dem meinst?
Mit der Gesamtverteidigung. Ja. Das ist im neuen vom Nationalrat jetzt auch verabschiedeten Paragraphen drin, dass der Bundesrat bei einer außerordentlichen Zunahme von Flüchtlingen.
Du meinst den Notstandsartikel?
Notstandsartikel, der in der Erklärung, in der begleitenden Erklärung erläutert worden ist, dass die Kantone im Rahmen von der Gesamtverteidigung müssen, Programm vorbereiten, koordinierte Flüchtlingsdienst schaffen. Das heisst zum Beispiel, dass Hilfswerk militarisiert würden, oder kann das heissen? Ist eben, sie haben natürlich die Katze nicht zum Sack ausgelassen, aber da ist eben auffallend, dass er Poch nicht mal für nötig, also offensichtlich das nicht mal geschnallt hat, dass etwas steht. Sie hat auf den Text müssen lesen. Noch zum Beispiel verlangt hat, dass da informiert wird, das thematisiert hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, warum eure komische Verpenntheiten Sachen Asyl hat, es ist auch nie der Begriff vom Rassismus gefallen. Zentral, dass die gesamte Asylgesetzrevision einfach den rassistischen Angriff in der Schweiz darstellt. Und man kann sich, ich weiß nicht, wie man sich das erklären soll, aber ihr Angst haben, dass ein Teil von eurer Stammwählerinnenschaft abspringt. Wenn ihr euch gegen den Rassismus stellt oder was es ist, in den gleichen Zusammenhang kommt ihnen dort mal so eine. Ich glaube, einfach die Abstimmung im Nationalrat ferngeblieben sind über die Antiterror-Konvention von Straßburg, wo einfach das politische Delikt international. Wo das politische Delikt abschafft, da ist von der Poche der Pieps noch Babs dazugekommen. Weitere so Stimmungsbilder sind von mir, wenn Ruth Maskerin in Basel auf einem. Wenn ich die plötzlich auf einem Plakat sehe und grossen Titel «Weltoffene Basler für UNO-Beitritt». Basler, wohlgemerkt. Und dann sind dort zusammen auftritt mit Symbolfiguren jetzt von der Reaktion, wie Paul Wyss vom Freisinn, im Wiki von der CVP, im Miwil von der SP, der jetzt für Basler Linke jetzt wirklich so der Inbegriff ist von der reaktionären Sozialdemokratie. Das sind, oder eben die Art und Weise, jetzt, wie ich so Abstimmungskampagnen führe, wo ich finde, es ist Konsens, es läuft auf Konsensmanagement raus. Und dort finde ich, stellt sich jetzt die Frage nach der, wie soll man das sagen, von mir aus gesehen, nach einem parlamentarischen Auftrag von Linken. Und
Auftrag von wem?
Von den Linken, die im Parlament hocken oder parlamentarische, institutionelle Arbeit betreiben. Also dort, wenn ich dann eben kommen, auch Abstimmungskomitees und Ähnliches sind da involviert. Also um ein Beispiel zu nehmen, Anita, ohne dass ich jetzt finde, wir das im Detail durchdiskutiert, Anita Fetz hat eine Motion oder ein Postulat oder was immer gemacht im Nationalrat zur Gleichstellung von der Frau, die beinhaltet hat, dass 50% von der Bundesämter mit Frauen besetzt werden und diverses andere. Unter anderem hat sie das Bundesamt für die Gleichberechtigung der Frau gefordert, die Einführung von so einem Bundesamt. Das ist erstens für mich einfach reine Orwell, nochmal schon als Sprachschöpfung. Und zweitens ist für mich dort ein total typisches Konsensmanagement, dass ein Punkt aufgegriffen wird, der bekannt ist. Es gibt eine sogenannte Nichtgleichberechtigung von Frauen und Männern. Und jetzt verlangen wir auf einer institutionellen Ebene, dass das behoben wird oder dass das institutionell noch mehr behoben wird. Und das in einem realen gesellschaftlichen Raum, in wo eine Tendenz zum Beispiel auf den Einbezug von der Frauen ins Militär abzielt. Und dort ist, glaube ich, dass es eben selbstmörderisch fast ist, wenn Linke dann sich in den realen Raum einstellt und den sogenannten progressiven Inhalt füllen. Also für mich ist meine Frage, ist, wie, ob ihr parlamentarische Arbeit und parlamentsbezogene Arbeit, also eben Abstimmungskomitees, als ein Versuch sind, das Schlimmste zu verhindern, zu verbessern, Reformen, gewisse Reformen durchzudrücken, oder eben, wenn ich es sehen würde. Und wenn ich das, ja, wenn ich das könnte gut und richtig finden, dass im Parlament das alte Bild vom Lenin, das Parlament als Tribüne von der revolutionären Bewegung und so weiter, dass das im Parlament Poch denunziert, Poch oder irgendwelche Linke, Abstimmungskomitees und so weiter, dass sie denunziert, das und das sind Tendenzen, die kommen, die Öffentlichkeit schaffen, Bewusstsein schaffen, aber ohne irgendwie euch reinnehmen zu lassen, in eine Art von Zusammenarbeit, von Verbesserungsvorschlägen, was weiß ich.
Nur ganz kurz, dass der Tele von dieser Diskussion nicht so ausgeschlossen ist. mit dem Buch geäussert hat. Wäre die Initiative oder die Diskussion von der Initiative zu erwähnen, um die Einführung im Kanton Zürich von einem Haftrichter, wo eigentlich ja, ein gesellschaftlicher Raum allenfalls noch für die Verteidigung, Verteidiger, Verteidigerinnen geöffnet wird. Also dort auch eigentlich nicht das Bewusstsein schaffen von der Konfrontation, sondern quasi das Bewusstsein, aber eigentlich ein Nichtbewusstsein schaffen von den rechtsstaatlichen Möglichkeiten vom Verfahren, Red gegen Red und der unabhängige Haftrichter, der dann darüber befindet, ob Klient, Klientin in der Haft bleibt oder nicht, oder? Einfach, dass du da jetzt also auch angesprochen
bist. Ja, fühle mich gleich nicht so betroffen. Das mit dem Haftrichter habe ich eigentlich nie so forciert, aber...
Aber es war also ein Anwaltskollektiv, und das dort so propagiert hat.
Bestimmte nicht vom Anwaltskollektiv.
Bestimmte nicht. Ja.
Aber nur noch schnell.
Also wegen der Wüste davon.
Also Parlament. Erstens ist natürlich jeder Parlamentarier, hast du schon recht, ist in einem gewissen Sinne Teil von einem Simulationsmodell. Das heisst, das Parlament als Ganzes hat immer einen sehr simulativen Aspekt, in dem nämlich eine Auseinandersetzung gespielt wird, wo so wie sie gespielt wird, oft gar nicht den realen Hintergrund hat, den sie vortäuscht. Es wäre eine sehr spannende Diskussion. Ich denke an einen Artikel, den Oskar Scheiben zu diesem Thema schreibt. Ich würde übrigens die Diskussion in eine andere Richtung um einiges noch spannender machen. Zu diesem Thema. Das nebenbei. Zum Zweiten, für mich hat die parlamentarische Arbeit eigentlich drei Schwerpunkte. Erstens haben wir es mal so formuliert, mit dem Stichwort Sand ins Getriebe legen. Zweitens Positionen aufnehmen, die verschiedene Bewegungen formuliert werden und sie in die politische Diskussion reinbringen. Und drittens innovative Inhalte vermitteln in wichtigen Zeitfragen. Letzteres meint übrigens nicht das, was du jetzt ein bisschen unterstellt hast, quasi zum radikalsten Reformflügel werden und quasi Bewegungen in den Staatsapparat zu integrieren. Dass in der Auslegung von so einer Parlamentsarbeit sich dort und dort Widerspruch auftönt, die einen setzen die Schwerpunkte, die anderen setzen die Schwerpunkte, ist sicher ein konkretes Bild von der Poch. Und es wäre sicher auch spannend, mit den Betroffenen die Diskussion zu führen um die Asylpolitik. Ich kenne übrigens das Votum von der Barbara Gurtner nicht im Einzelnen, das heisst, ich habe ihr Votum nicht gelesen. Ich kenne auch noch das, was in der NZZ gestanden ist. Ich meine, wenn sie sagt, die Asylgesetzrevision sei nicht nötig, muss es jetzt nicht so ausgelegt werden, wie du das gesagt hast. Sie ist nicht nötig, kann ja heissen, wir sind gegen die Revision, wir sind auf alle Fälle gegenüber dem Status quo, der schon verheerend ist, nicht, dass er Verschärfung bringt. Und dann wäre es eine sinnvolle Aussage. Im Übrigen würde ich sagen, Herr Poch, in der Asylgesetzdebatte wird eigentlich immer ein Schwerpunkt im Vordergrund gesetzt, neben den anderen, die durch die Gesetzesrevision gekommen sind, nämlich die ganze Diskussion um Trennung von echten und unechten Flüchtlingen. Das ist übrigens eine von diesen Diskussionen, die im weitesten Sinne im linken Kuchen von am wenigsten Leuten geteilt wird, interessanterweise. Weil nämlich auch von Linken, von Grünen, von Sozialdemokraten, von Nicht-Sozialdemokraten natürlich heute der Diskurs kommt, der heisst, jede Politik, die in eine richtige Öffnung der Grenzen läuft, widerspricht quasi Eigeninteressen, widerspricht gewissen ökologischen Positionen, die wir vertreten und so weiter. Es ist aber heute sicher nicht der Zeitpunkt, der geeignete, die Diskussion um echte und unechte Flüchtlinge in einen offensiven Sinn zu forcieren. Es haben auch Diskussionen beispielsweise im Kantonsrat gezeigt über eine Motion von mir, wo übrigens notabene der gleiche Wortlaut in Basel ein halbes Jahr früher angenommen worden ist. In Zürich waren es noch ganze drei gewesen, nämlich die drei von der Poch, wofür die Motion die gleiche aufgestanden sind. Das heisst, der Einschüchterungsplafond durch eine gewisse Volksmobilisierung, die stattgefunden hat, auf rassistischen Positionen notabene, ist heute so gross, dass man sich überlegen muss, welche Schwerpunkte sind zu setzen und welche sind die geeigneten Instrumente, um dem überhaupt Einhalt zu gebieten. Da kommen wir in eine interessante Diskussion, das ist nämlich zum Beispiel die von einem Referendum. Es ist ja jetzt Diskussion, soll man um die Asylgesetzgebung ein Referendum machen oder soll man nicht? Es gibt Kräfte, die das wollen. Wir sind eher nicht dafür, dass man das Referendum macht, würde es aber unterstützen, wenn es gemacht wird. Stellen aber die Frage, ist es im jetzigen Zeitpunkt, wo die Auseinandersetzung so läuft, wo wir eine Unabstimmung hatten, wo in einem gewissen Sinne auch eine Abstimmung war über die Asylpolitik, nämlich die Mobilisierung von einer ganz spezifischen Art von Einigung, von Fremdenhass, von Rassismus, ist es sinnvoll, dass wir quasi das Plebizid für eine zweite Abstimmung organisieren, was das Resultat dazu führen kann, dass kurz nach dieser Abstimmung die Asylgesetzrevision um ein weiteres Mal verschärft wird. Das ist eine Frage, die man sicher diskutieren muss, wo man sagen kann, es wäre wahrscheinlich nicht sehr günstig, wenn wir selber da das Referendum ergreifen würden. Jetzt komme ich von diesem Bogen auf Horgen zurück. Wir haben nämlich das Referendum gegen Horgen ergriffen, wie wir die Einschätzung hatten, es ist ein Referendum, wo wir eine gewisse Chance haben, zu gewinnen. Das ist vielleicht eine falsche Einschätzung. Vielleicht müssen wir sogar in einem Vierteljahr sagen, es war ein politischer Fehler, dass wir das gemacht haben. Wir haben nämlich über unser Referendum eine Plebiszeit organisiert für die, die tatsächlich die ganze Gefängnisreformburge, sogenannte, wollen durchsetzen. Wenn es uns gelingt, so haben wir ein Resultat zwischen 45% und 50% zu machen, auch eine knappe Niederlage, ob es eine gewisse Mobilisierung gelingt gegen das Projekt, mit den unterschiedlichsten Argumenten selbstverständlich, dann glaube ich meine jetzt unterschiedlichsten Argumente von uns, die einen bringen das, die anderen bringen das, die anderen bringen das, dann glaube ich, ist es ein politischer Erfolg. Wenn es aber so rausläuft, dass plus minus gar nichts stattfindet und das Ganze sang- und klanglos untergeht, weil es gar niemand interessiert, dann kann es ein sehr kontraproduktiver Akt werden. Und ich glaube, das ist im einzelnen Fall abzuschätzen, ist es da richtig, das zu machen, oder ist es da nicht richtig, das zu machen. Und was du gesagt hast, wegen der Anita Fetz, wegen dem Vorstoss, was war es? Frauenbundesamt.
Bundesamt für die Gleichberechtigung
der Frauen. Ja, das ist eine Frage, die du mit ihr diskutierst. Das heisst, mit der Gruppe von Pochfrauen, die das initiiert hat. Ich glaube, es gibt in der Poch da unterschiedliche Meinungen in Bezug auf das. Ich gehöre eher zu denen, die auch sagen, es ist ein Fehler, wenn man politische Vorstöße macht, dass zusätzliche Verwaltungsinstitutionen gemacht werden für eine politische Auseinandersetzung. Also ich halte auch nicht viel von diesen Vorstoss, die Grünen machen, weiss ich was, ein zusätzliches Umweltministerium und, weil ich auch nicht glaube, dass die ganze Diskussion um Umweltpolitik oder was auch immer ist, die Frage ist, ob es jetzt dazu ein spezielles Amt gibt. Aber wie jetzt das im Einzelnen aussieht, in dieser Kampagne, in dieser Antidiskriminierungskampagne, wo die Hochfrauen hier angefangen haben und welchen Stellenwert das hat, müssten sie offenlegen und diskutieren. Und das ist sicher eine interessante Diskussion. Also es ist ja auch nicht so, dass jetzt der Vorstoß meines Wissens einfach so isoliert im Raum steht. Es ist eine Palette von Vorstößen, die gemacht worden sind, wo das eine unter anderem ist.
Ja, mir hat das jetzt auch, ich glaube nicht, dass jetzt Carla das geeignete Gefäß ist, jetzt speziell ja, der Vorstoß zu diskutieren. Ich habe ihn aufgeführt im Zusammenhang mit einer Reihe von politischen Vorstössen oder Stellungsnahmen oder eben Nicht-Stellungsnahmen, die aus dem linken parlamentarischen Kuchen rauskommen. So. Ich habe meine Frage vorher, dass die ganze Sache, wenn ein Referendum sinnvoll ist, wenn es eine Absegnung ist von also ein Referendum oder eine Initiative von einer reaktionären Politik, so wie zum Beispiel in den AKW-Fragen, wie das ja in der AKW-Bewegung, wie die Anti-AKW-Bewegung, ist das ja auch ein Dauerbrenner, das Thema. Und das ist mir jetzt eigentlich weniger gegangen. Oder? Meine Frage ist, warum ihr nicht parlamentarische oder institutionelle Politik benutzt oder warum es nicht genug benutzt, um gewisse Öffentlichkeit herzustellen zu zentralen reaktionären Prozessen, die ablaufen. Warum das so weit geht, dass ihr sogar wie jetzt in der Asylfrage extrem wichtige Momente einfach verpennt. Und es ist nicht so, dass jetzt wir das herausgefunden haben mit der Gesamtverteidigung. Es gibt eine Broschüre vom Friedensrat zu dem Thema, die ist seit dem Oktober liegt die offen. Also, das sind